Das Dschungelbuch. Tiger, Tiger. Als Mowgli nach dem Kampf mit dem Rudel am Ratsfelsen die Höhle seiner Wolfseltern verließ, wusste er wohl, dass er sich manchen Feind geschaffen hatte. Er wollte deshalb nicht in der Nähe des Dschungels bleiben und lief in gleichmäßigem Wolfstrabe mindestens 30 Kilometer talabwärts, den bebauten Feldern der Menschen zu, bis er in eine ihm unbekannte Gegend kam. Vor ihm öffnete sich eine große Ebene, die mit Felsblöcken übersät und von tiefen Einschnitten durchfurcht war. An dem einen Ende stand ein kleines Dorf, an dem anderen drang der Dschungel bis dicht zu den Weidegründen vor und hörte dann plötzlich wie abgeschnitten auf. Auf den grünen Wiesen grasten friedlich Rinder und Büffel. Sobald aber die kleinen Jungen, welche die Herde hüteten, Mowgli erblickten, rannten sie schreiend davon und die gelben, herrenlosen Hunde, die um jedes indische Dorf herumlungern, erhoben wütendes Gekläff. Mowgli trabte weiter, denn er war hungrig und als er zum Dorfgatter kam, sah er, dass das dichte Dorngeflecht, mit dem der Dorfeingang beim Einbruch der Dämmerung verschlossen wurde, zur Seite gesetzt war. »Umph«, stieß Mowgli hervor, »auch hier fürchtet der Mensch die Völker des Dschungels.« Denn oft war er auf seinen nächtlichen Streifzügen nach Nahrung auf solche Schutzzäune gestoßen. Er hockte am Tor nieder und als ein Mann herauskam, stand er auf, öffnete den Mund und zeigte mit dem Finger hinein, um anzudeuten, dass er essen wolle. Der Mann starrte ihn an, lief fort und schrie laut nach dem Priester. Der Priester, ein dicker Mann im weißen Gewand mit einem rot-gelben Zeichen auf der Stirne, kam an der Spitze eines Haufens von mindestens 100 Leuten herbei. Sie alle gafften Mowgli an, schwatzten und riefen und deuteten mit den Fingern auf ihn. »Sie haben keine Lebensart, diese Menschenvölker«, dachte sich Mowgli. »Nur die grauen Affen benehmen sich so.« Er warf seine langen Haare trotzig zurück und starrte düster die Menge an.
»Wovor fürchtet ihr euch denn?« fragte der Priester. »Seht doch die Narben an seinen Armen und Beinen, das sind Wolfsbisse, ein Wolfskind ist es, dem Dschungel entlaufen, nichts weiter.«
Beim Spielen hatten die jungen Wölfe natürlich manchmal härter zugebissen, als es in ihrer Absicht lag, und so waren seine Arme und Beine mit weißen Narben bedeckt. Mowgli aber wäre es niemals eingefallen, solche Zärtlichkeiten Bisse zu nennen, denn er wusste viel zu gut, was richtiges Beißen war.
»Are, are«, riefen die Frauen mitleidig, »von Wölfen zerbissen, das arme Kind! Ein hübscher Bursche ist er, hat Augen wie glühendes Feuer, wahrhaftig, Missur, sieht er nicht deinem Sohn ähnlich, den der Tiger damals davon schleppte?«
»Lasst sehen«, sagte eine Frau, mit schweren Kupferringen an Armen und Fußgelenken. Sie drängte sich vor, schützte die Augen mit den Händen und betrachtete Mowgli aufmerksam.
»Oh nein«, sagte sie, »er ist viel dünner, aber wirklich, es ist wahr, im Gesicht sieht er ihm ganz ähnlich.«
Der Priester war ein kluger Mann und Messua die Frau des reichsten Bauern im Dorfe. So blickte er denn gen Himmel auf und sprach mit feierlicher Stimme.
»Was der Dschungel nahm, gab der Dschungel zurück. Nimm den Knaben in dein Haus, meine Schwester.«
»Beim Bullen, für den Bagheera mich kaufte«, dachte Mowgli, »dieses Schwatzen und Anstarren kommt mir ganz so vor wie die Aufnahme im Rudel. Oh, es kann nichts helfen. Wenn ich nur einmal ein Mensch bin, so muss ich einer bleiben.« Die Frau deutete Mowgli durch Zeichen an, ihr zu folgen, und die braune, schwatzende Menge begleitete sie bis zu einem alleinstehenden, niedrigen Haus im Dorf. Als Mowgli argwöhnisch eingetreten war, sah er allerlei merkwürdige Gegenstände. Da stand ein großer Kasten, mit bunten Farben bemalt, das war das Bett. Und zur Seite ein rundes Gefäß, ein großer Tonbehälter, in dem Getreide aufbewahrt wurde. Und Mowgli erstaunte, als er an den Seiten des Tonkrugs kleine Kühe und Bäume eingepresst sah, die sich nicht bewegten und kein Lebenszeichen von sich gaben. Aber vor allem schien Mowgli ein Stück Glas unerklärlich, in dem man seine eigenen Ohren und Augen, sein Gesicht und seinen ganzen Körper sehen konnte, viel besser als in irgendeinem Teich. Messua gab ihm Milch und Mowgli trank in langen, durstigen Zügen. Dann gab sie ihm weiches, schönes Brot und während er aß, sah sie ihm tief in die Augen. Sie seufzte, denn sie wollte gern Gewissheit haben, ob er auch wirklich ihr Sohn sei, den der Tiger fortgeschleppt hatte und der nun aus dem Dschungel zurückkäme. Sie legte die Hand auf seine Schulter und sagte, »Natu, oh mein Natu!« Mowgli zeigte durch nichts, dass er den Namen kenne. »Erinnerst du dich nicht an die neuen Schuhe, die ich dir gab eines Morgens?« Sie befühlte seinen Fuß und fand ihn fest und hart wie Horn. »Nein«, meinte sie betrübt, »diese Füße haben niemals Schuhe getragen. Aber sehr gleichst du meinem Natu, und du sollst nun mein Sohn sein.« Mowgli fühlte sich sehr unbehaglich, denn er hatte noch nie ein Dach über sich gehabt. Ein Blick auf die schwachen Dachsparren lehrte ihn, dass er jederzeit dorthin durch könnte, wenn er entweichen wollte, und auch die Fenster der Hütte waren unverwahrt und nicht verriegelt. »Was nützt es mir denn, Mensch zu sein, wenn ich die Menschensprache nicht verstehe?« sagte er zu sich. »Ich bin hier so dumm und stumm, wie ein Mensch sein würde unter uns im Dschungel. Ich muss ihre Sprache erlernen.« Er hatte nicht umsonst gelernt, den Lockruf der Hirsche und das Grunzen der kleinen Wildschweine nachzuahmen. Sobald Messua ein Wort aussprach, wiederholte Mowgli es mit wunderbarer Genauigkeit, und ehe der Abend herbeikam, wusste er bereits den Namen vieler Gegenstände in der Hütte. Als die Schlafenszeit nahte, stellte sich eine neue Schwierigkeit ein, denn Mowgli war durch nichts zu bewegen, in der Hütte zu schlafen, die einer Pantherfalle allzu ähnlich sah. »Lass ihm seinen Willen«, sagte Messuas Mann. »Bedenke, er hat wohl noch nie in einem Bett geschlafen. Wenn er uns wirklich anstelle unseres Sohnes gesandt wurde, so wird er schon nicht weglaufen.« Und so kam es, dass Mowgli sich gemächlich im weichen, grünen Gras am Rande des Feldes ausstreckte. Als er gerade müde seine Augen geschlossen hatte, fühlte er am Kinn den sanften Stoß einer kalten, feuchten Nase. »Puh«, maunzte Graubruder, er war der älteste von Mutter Wolfs Kindern, »eine schlechte Belohnung für die 30 Kilometer, die ich deinetwegen gelaufen bin. Abscheulich, du riechst schon ganz wie ein Mensch nach Rauch und Herdenvieh. Wache auf, kleiner Bruder, ich bringe Neues vom Dschungel.« »Sind alle wohl auf?« fragte Mowgli ihn liebevoll zausend. »Alle, nur die Wölfe sind vergrämt, deren Fell du mit der roten Blume senktest.« »Nun höre, Shere Khan ist auf und davon, in fernen Gründen will er jagen, bis sein Fell wieder heil ist, das du ihm nicht schlecht verbrannt hast. Aber er hat geschworen, wenn er wieder zurück ist, will er deine Knochen in den Weingunga werfen.« »Auch ich habe einen Schwur getan, doch davon später. Neuigkeiten sind immer willkommen. Sehr müde bin ich heute Nacht, die Augen fallen mir zu und der Kopf schwirrt mir von all den Dingen, die ich gesehen habe. Aber, Graubruder, du musst mir immer Nachricht bringen.« »Und wirst du dich auch immer daran erinnern, dass du ein Wolf bist? Wirst du uns nicht der Menschen wegen ganz und gar vergessen?« »Niemals! Ich werde dich immer lieb behalten, dich und alle in der Höhle. Aber ich werde auch niemals vergessen, dass man mich ausgestoßen hat aus dem Rudel.« »Jawohl. Und dass sie dich vielleicht auch noch aus einem anderen Rudel ausstoßen werden. Menschen sind nur Menschen, kleiner Bruder, und ihr Geschwätz ist nicht mehr wert als das Gequake der Frösche im Teich. Wenn ich wieder herkomme, werde ich dich im Bambusdickicht erwarten, dort an der Grenze des Weidegrundes.« Nach dieser Nacht kam Mowgli 3 Monate lang nicht vor das Dorftor, denn eifrig war er, Menschenart und Menschenbrauch zu erlernen. Zuallererst musste er sich daran gewöhnen, ein Tuch um die Hüften zu tragen, und das fiel ihm schwer. Und dann hatte er all die sonderbaren Worte der Menschen nachzuahmen und dabei Mund und Zunge ganz schrecklich zu verdrehen. Sobald er die Dinge, die man essen und trinken kann, auch aussprechen konnte, gab man ihm schmutzige Kupferstücke in die Hand und sagte, das sei Geld und das müsse man über alles schätzen. Mowgli lachte und meinte, die Menschen seien fast ebenso wie die Bandalog. Und dann führte man ihn hinaus auf das Feld und zeigte ihm, wie man die Erde aufreißt und den Samen hineinlegt. All dies schien ihm sehr sonderbar, und er begriff nicht, warum die Menschen sich mit alledem so plagten und mühten. Auch ärgerten ihn oft die Kinder im Dorf. Zum Glück hatte er im Dschungel gelernt, immer die Ruhe zu bewahren. Aber wenn sie ihn verspotteten und am Ende sogar höhnisch nachahmten, weil er einige Worte schlecht aussprach, dann konnte er sich kaum halten, sie zu packen und in Stücke zu reißen. Er wusste jedoch, dass ein rechter Jäger kleine nackte Jungen verschont, und er begnügte sich damit, den Kindern gelegentlich einen heillosen Schreck einzujagen, indem er die Zähne fletschte und sie anknurrte wie Bagheera, der Panther. Von seiner Körperkraft ahnte er nichts. Im Dschungel unter den Tieren galt er als schwach, die Dorfleute aber sagten, er sei stark wie ein Stier. Der Dorfälteste wies den Knaben eines Tages an, ab sofort die Büffel zur Weide zu führen. Niemand war darüber glücklicher als Mowgli. Am selben Abend durfte Mowgli zum ersten Mal an der ehrwürdigen Versammlung teilnehmen, die regelmäßig auf einer Art Plattform unter dem großen Feigenbaum tagte und zu der er nun als angestellter Dorfhirt Zutritt hatte. Es war der Dorfclub, zu dem alle wichtigen Dorfbewohner gehörten. Der Dorfälteste, der Nachtwächter, der hagere Barbier, der alle Neuigkeiten im Dorf wusste, und der alte Buldeo, der Dorfjäger, der eine rostige Donnerbüchse sein eigen nannte. Die alten Männer saßen und erzählten sich bis tief in die Nacht hinein wunderbare Geschichten von Göttern, Menschen und Geistern. Buldeo überbot alle mit seinen merkwürdigen Berichten von den wilden Tieren und ihrem Treiben im Dschungel. Er schilderte, erzählte und gestikulierte, bis den Kindern, die außerhalb des Kreises saßen, die Gänsehaut über den Rücken lief und bis ihre großen, braunen Augen wie Mühlräder starrten. Die meisten Geschichten handelten von Tieren, denn der Dschungel rauschte ja Tag und Nacht vor den Häusern der Dorfbewohner. Der alte Dorfjäger erzählte gerade von dem Tiger, der Messuas Sohn vor Jahren fortgeschleppt hatte. Da fuhr Mowgli dazwischen. »Sind alle eure Geschichten solch Nachteulengeschwätz und Affengerede?«
»Oho, ist das der Dschungelbalg, der nichtsnutzige Wolfssohn?«
fuhr Buldeo auf. »Wenn du den Tiger besser kennst als ich, dann beschaff dir doch seine Haut, denn die Regierung hat 100 Rupien auf seinen Tod gesetzt. Oder noch besser, du hältst deinen Mund, wenn alte Männer reden.« Mowgli stand auf.
»Den ganzen Abend habe ich hier gelegen und zugehört«, sagte er im Fortgehen, »und mit Ausnahme von ein oder zwei Malen hat Buldeo nicht ein einziges wahres Wort über den Dschungel gesprochen, der ihm doch dicht vor der Tür ist. Wie kann ich all die anderen Gespenstergeschichten glauben von Geistern und Göttern und Kobolden, die er mit eigenen Augen gesehen haben will?«
»Höchste Zeit, dass der Junge die Büffel hütet«, meinte der Dorfälteste. Buldeo aber warf Mowgli giftige Blicke nach und zog zornschnaubend an seiner Wasserpfeife. In den meisten indischen Dörfern führen wenige Knaben die Rinder und Büffel am frühen Morgen zur Weide und bringen sie abends wieder zurück. Solange die Knaben bei den Herden bleiben, sind sie in Sicherheit, denn nicht einmal der Tiger wagte es, eine Rindviehherde anzugreifen. Aber wenn sie sich fortbewegen, um Blumen zu suchen oder Eidechsen zu fangen, werden sie manchmal von den wilden Tieren überfallen und in das Dickicht geschleppt. Am nächsten Morgen ritt Mowgli bei Sonnenaufgang stolz durch die Straßen des Dorfes. Er saß auf dem Rücken Ramas, des großen Leitstieres. Die schieferblauen Büffel mit ihren langen, rückwärts gebogenen Hörnern und feurig wilden Augen tauchten aus ihren Verschlägen auf, einer nach dem anderen, und folgten in langer Reihe. Mowgli machte es den Jungen von vornherein klar, dass er ihr Herr und Meister sei. Mit einem langen Bambusstock lenkte er die Tiere und befahl Kamia, einem der Hirten, mit den Rindern getrennt zu weiden, während Mowgli mit den Büffeln davonzog. Ein indischer Weideplatz ist oft mit Felsblöcken bestreut, die von dichtem Buschwerk und hohem Gras umgeben sind. Kleine Schluchten kreuzen sich und die Herden zerstreuen sich und sind verschwunden. Die Büffel ziehen gewöhnlich die kühlen, sumpfigen Stellen vor, wo sie sich oft stundenlang im warmen Schlick suhlen. Mowgli trieb sie bis zur Stelle, wo der Waigunga sich aus dem Dschungel in die Ebene ergoss. Er glitt von Ramas Rücken und trabte zum Bambusdickicht.
»Ah, da bist du endlich«, rief Graubruder, der seinem Versprechen treu dort wartete. »Ich habe hier manchen Tag vergebens nach dir ausgeschaut. Du treibst Büffel? Was hat das zu bedeuten, Mowgli?« »Ich bin der Dorfhirt. Wie steht's mit Shere Khan?«
»Er ist zurückgekommen und hat dir lange aufgelauert. Nun ist er wieder fort, denn das Wild beginnt hier knapp zu werden, aber er hat die feste Absicht, dich zu holen, sobald er kann.«
»Recht, sobald er kann«, wiederholte Mowgli trocken.
Solange er fort ist, lass einen meiner vier Brüder hier auf dem Felsen sitzen oder tue es selbst, damit ich euch sehen kann, wenn ich vom Dorfe herkomme. Sobald er aber zurückgekehrt ist, warte auf mich beim Darkbaum in der Mitte der Ebene. Ich möchte dem Lahmen nicht gerade in den Rachen laufen. Darauf suchte sich Mowgli einen schattigen Platz und legte sich schlafen, während um ihn die Herde friedlich graste. Tag für Tag führte Mowgli die Herde zu ihrem Weideplatze und stets sah er Graubruder als treue Schildwache auf seinem Posten sitzen. Shere Khan war somit noch nicht zurückgekommen und Mowgli lauschte im Grase all dem wunderlichen Summen und Schwirren und träumte von den vergangenen Tagen im Dschungel. Da, eines Morgens, war Graubruder nicht an seinem Platze. Mowgli lachte und führte seine Büffel zur Schlucht bei dem Darkbaum, der über und über mit goldroten Blüten bedeckt war. Und richtig, dort saß Graubruder mit glühenden Augen und borstig gesträubtem Fell. »Er hat sich einen Monat lang versteckt gehalten, um dich irre zu führen«, sagte der Wolf. »Vergangene Nacht kreuzte der Tiger unser Revier. Shere Khan beabsichtigt, dir heute Abend am Dorftore aufzulauern, dir allein.« Er hat sich jetzt oben in der Schlucht des ausgetrockneten Waigunga-Arms versteckt und meint, dass ihn niemand gesehen habe. »Hat er sich vollgefressen oder ist er heute noch nicht auf Fang aus gewesen?«, fragte Mowgli hastig, denn die Antwort bedeutete für ihn Leben oder Tod. »In der Morgendämmerung riss er ein Schwein und hat es mit Haut und Haaren verschlungen. Dann hat er sich vollgesoffen. Du weißt, Shere Khan bringt es nicht über, sich zu fasten, selbst nicht, wenn er auf Rache aus ist.« »Der Narr! Vollgefressen hat er sich und vollgesoffen, und jetzt bildet er sich ein, dass ich warten werde, bis er sich ausgeschlafen hat? Sag, wo hat er sich verkrochen? Wären wir nur zu zehnt, wäre es die Gelegenheit, ihm das Fell über die Ohren zu ziehen. Meine Büffel greifen nicht an, ohne ihn vorher zu wittern, und ich verstehe nicht ihre Sprache. Können wir ihm in den Rücken kommen, sodass die Büffel seine Fährte wittern?« »Davor hat er sich geschützt«, sagte Graubruder. »Er ist den Waigunga-Fluss hinabgeschwommen, um seine Fährte zu verwischen.« Mowgli stand mit dem Finger im Mund und dachte nach. »Die große Waigunga-Schlucht mündet in die Ebene, kaum eine Meile von hier. Ich kann die Herde durch den Dschungel heimführen bis zum Eingang der Schlucht und dann von oben mit ihr niederbrausen. Aber er würde durch den unteren Ausgang entfliehen. Ich muss ihm den Weg versperren. Graubruder, könntest du mir die Herde teilen?« »Ich allein wohl kaum, aber ich habe mir einen weisen Helfer mitgebracht.« Graubruder trabte davon und verschwand in einer Höhle. Gleich darauf tauchte ein großer, grauer Kopf auf, den Mowgli wohl kannte. Und durch die heiße Luft zitterte der schaurigste Schrei des Dschungels, das Klagegeheul eines hungrigen Wolfes auf der Mittagsjagd.
»Akela! Akela!« jubelte Mowgli. »Ich hätte mir denken können, du würdest mich nicht vergessen. Große Jagd steht uns bevor. Teile mir die Herde, Akela. Treibe die Kühe mit den Kälbern zusammen und trenne sie von den Büffeln.« Die beiden Wölfe liefen, wie Schäferhunde im schottischen Hochland, hin und her zwischen die schnaubende, keilende Herde, bis sie in zwei Haufen getrennt war. Der eine bestand aus den Kühen, die ihre Kälber brüllend umringten, jeden Augenblick bereit, sich mit gesenkten Hörnern auf einen der Wölfe zu stürzen. Im anderen drängten sich die Stiere. Sie stampften die Erde und keuchten und rollten ihre großen Augen. Sie boten einen gewaltigen Anblick, waren aber weit weniger gefährlich als die Kühe, da sie keine Kälber zu schützen hatten. Sechs Männer hätten nicht vermocht, die Herde so gleichmäßig zu teilen.
»Was nun?« keuchte Akela. »Sie suchen, wieder zueinander zu kommen.«
Mowgli sprang auf Ramas Rücken.
»Vorwärts mit den Stieren! Treibe sie nach links, Akela! Graubruder, halte du die Kühe zusammen, und wenn wir fort sind, jage sie zum unteren Ausgang der Schlucht.« »Wie weit?« schnappte Graubruder, dem der Schaum vor dem Mund stand. »Bis die Seitenwände so hoch sind, dass Shere Khan nicht über sie hinweg kann. Dort lasse sie nicht vom Flecke, bis wir von oben herabkommen.« Und fort stürmten die Stiere zur Linken unter Akelas Gebell. Graubruder trabte an der vorderen Seite der Kühe entlang. Als sie sich auf ihn stürzen wollten, wich er geschickt rechts zur Seite und lenkte so seine Verfolger in die Richtung des unteren Endes der Schlucht. Dabei drang Akelas Jagdschrei von links herüber. »Recht so! Noch einmal angehen, Akela, dann kommen die Tiere in Schwung. Aber Vorsicht, nicht zu nahe, sonst spießen sie dich auf die Hörner. Heia ho! Das ist bessere Jagd als Böcke treiben. Was die Kerle laufen können, hast du das gewusst, Akela?«
Ich habe sie gejagt, zu meiner Zeit, keuchte Akela im hoch aufwirbelnden Staub. Soll ich sie jetzt in den Dschungel hetzen?
Ja, abdrehen, schnell, nur zu. Mein Rama ist schon ganz toll. Ach, könnte ich ihm nur sagen, was ich heute von ihm will.
Die Büffel wandten sich nun zur Rechten und brachen wie ein Gewitter in das hohe Dickicht ein. Die anderen Hütejungen, die in der Nähe bei den Rinderherden lagen, stürzten nach dem Dorfe zurück und berichteten, der böse Geist sei in die Büffel gefahren und habe sie in alle Windrichtungen verstreut. Moglis Plan war einfach genug. Er wollte in großem Bogen das obere Ende der Schlucht gewinnen und dann mit den Bullen gegen Schirkan herunterstürmen, während die Kühe den unteren Ausgang versperrten. Denn er wusste, dass der Tiger mit vollem Bauch weder kämpfen noch die steilen Wände der Felsschlucht hinaufklettern konnte. Mowgli beschwichtigte nun mit Zurufen die dahinstürmenden Büffel, während Akela zurückgefallen war und nur mit leisem Lautgeben die Nachzügler antrieb. Sie schlugen einen weit ausholenden Kreis, um nicht zu nah an die Schlucht heranzukommen und Schirkan bloß kein Warnzeichen zu geben. Zuletzt sammelte Mowgli die wild erregte Herde am oberen Eingang zur Schlucht auf einem grasigen Hang, von dem es steil hinunter zur Schlucht ging. Von hier konnte man über die Baumkronen weit in die Ebene sehen. Moglis Blicke glitten an den Felsen entlang und mit Freude sah er, dass die Wände senkrecht anstiegen, ohne mit ihren grünen und bunten Schlinggewächsen irgendeinen Halt zum Aufklettern zu bieten.
»Lass sie jetzt verschnaufen, Akela!« rief Mowgli dem Wolfe zu. »Sie haben seine Witterung noch nicht in der Nase. Lass sie zu sich kommen. Ich muss Schirkan meinen Besuch anmelden. Heiho, wir haben ihn in der Falle!«
Und dann legte er die Hände an den Mund und gellte hinab in die Schlucht. Das Echo sprang von Fels zu Fels, hohl und laut wie in einem Tunnel. Nach langer Zeit tönte aus der Tiefe das schläfrige Murren eines vollgefressenen Tigers, der sich nur ungern in seiner Ruhe stören lässt.
»Wer ruft?«
murrte Schirkan gereizt, und ein prächtiger Pfau flog mit erschrockenem Geschrei aus dem Gebüsch.
»Mowgli hat gerufen! Hey ho, du Herdendieb! Ich hole dich zum Ratsfelsen der Wölfe! Hei ho! Hinunter jetzt, Akela! Treib sie hinunter! Vorwärts, Rama, vorwärts!«
Die Herde schreckte einen Augenblick am Rande der Schlucht zurück, aber Akela ließ seinen Jagdruf aus voller Kehle ertönen und hinab ging's mit weitem Sprunge. Sand und Steine spritzten auf. Nachdem die rasende Jagd in die Tiefe einmal begonnen, gab es kein Halten mehr. Die hinteren Büffel drängten nach vorn und vorwärts stürmte es, vorwärts wie ein reißender Bergstrom, der seine Dämme durchbrochen hat. Plötzlich witterte Rama Schirkan und brüllte wütend auf.
»Haha«, lachte Mowgli auf Ramas Rücken, »nun weißt du, was es gibt. Horrido!«
Und weiter brauste die Herde mit dem Gewirr schwarzer Hörner, wutgeröteter Augen und schaumbedeckter Nüstern gleich einer Sturzflut die Schlucht hinab. Schirkan hörte den Donner der anstürmenden Hufe. Er wusste wohl, dass kein Tier des weiten Dschungels dem Angriff einer wütenden Büffelherde etwas entgegenzusetzen hat. Er raffte sich auf und eilte, so schnell es ihm sein voller Bauch erlaubte, die Schlucht hinab. Ängstlich spähte er rechts und links, um einen Ausweg zu finden, aber die Wände der Schlucht stiegen beinahe senkrecht auf und starrten ihm mitleidslos entgegen. Da hielt er an, denn sein Mahl lag ihm schwer im Wanste, ihm war nicht zum Kämpfen zumute. Näher und näher brauste der Donner. Jetzt stürmte die Herde mit lautem Aufklatschen durch die Wasserpfütze, die Schirkan eben verlassen hatte, mit einem Gebrüll, dass die Felsen bebten. Und nun kam die Antwort unten von den Kühen und blökenden Kälbern. Da ahnte Schirkan sein Geschick. Er wusste, dass es auch im schlimmsten Falle besser sei, den Kampf mit den Büffeln zu wagen, als mit den Kühen, wenn sie Kälber haben. Mit blutunterlaufenen Augen warf er noch einen Blick zu den steilen Wänden auf, dann drehte er sich, um sich den Büffeln zu stellen. Krachend brach die Herde wie ein Gewitter über ihn herein. Dunkel wurde es, Stampfen, Stoßen und Brüllen. Rama strauchelte, kam wieder hoch, trat auf etwas Weiches, Schwindendes und stürmte weiter. Dann stießen die beiden Herden am Ausgang der Schlucht zusammen. Welch ein Anprall! Die vordersten Reihen türmten sich auf wie eine Woge an der Klippe. Büffel und Kühe ritten aufeinander zu Dreien und Vieren. Die Erde stöhnte und hinab wogte die Herde in die Ebene, während der Fels unter ihrem Stampfen in Staub zerbröckelte. Mowgli nahm den rechten Augenblick wahr. Er sprang von Ramas Rücken und schlug mit dem Bambusstab nach rechts und links, um die Herde zu ordnen. »Schnell! Akela! Treibe sie auseinander! Schnell! Oder sie spießen sich gegenseitig! Fort mit ihnen, Akela! Hei, Rama! Hei! 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 Meine Kinder, Ruhe! Ruhe! Es ist alles vorbei!« Akela und Graubruder trabten auf und ab und schnappten nach den Beinen der Büffel. Noch einmal machte die Herde Miene zurückzukehren und die Schlucht hinaufzustürmen. Mowgli vermochte jedoch, seinen Rama nach einer anderen Richtung abzulenken, und endlich folgte die Herde brüllend dem Leittier. Shere Khan brauchte sich nicht mehr zu sorgen. Er war tot. Und schon stießen die Geier zu Tal. »Walla! Sein Fell wird sich auf dem Ratsfelsen prächtig ausnehmen! Und jetzt schnell ans Werk!« Plötzlich fühlte Mowgli den Druck einer Hand auf der Schulter, und aufblickend sah er Buldeo mit seiner alten Donnerbüchse. Die Kinder hatten im Dorfe die Nachricht von der wilden Flucht der Herde verbreitet, und Buldeo hatte sich unverzüglich aufgemacht, um Mowgli zu strafen, weil er nicht auf die Herde Acht gegeben hatte. Bei seinem Nahen hatten sich die Wölfe schnell in Deckung verzogen.
»Was soll der Unsinn? Bildest du dir etwa ein, du könntest einen Tiger häuten? Wo haben ihn denn die Büffel getötet? Sieh da, genau der Tiger ist's, auf den die Regierung einen Preis von 100 Rupien ausgesetzt hat. Nun, wir werden diesmal ein Auge zudrücken. Ich will dir sogar verzeihen, dass du die Herde hast fortrennen lassen. Vielleicht gebe ich dir 1 Rupie von der Belohnung, wenn ich das Fell nach Kanhiwara gebracht habe.«
»Hm«, meinte Mowgli, »du willst also die Haut des lahmen Langri nach Kanhiwara bringen und mir vielleicht gnädigst 1 Rupie abgeben? Das ist freundlich von dir, mein lieber guter Buldeo, aber siehst du, ich habe mir nun einmal vorgenommen, das Fell zu meinen eigenen Zwecken zu verwenden. Akela, vorwärts, diese Nachteule belästigt mich mit ihrem Gekreisch.« Buldeo, der eben noch über den Tiger gebeugt stand, fand sich plötzlich zu seinem Entsetzen auf dem steinigen Boden liegen, und über ihm stand ein großer grauer Wolf. »Ein Wolf, der den Befehlen eines Knaben gehorchte, war kein gewöhnlicher Wolf«, dachte Buldeo. »Für ihn war da Zauberei im Spiel, Hexerei schlimmster Art, und Buldeo hoffte kaum mehr, dass ihn sein Amulett am Halse dagegen schützen werde. Still lag er, ganz regungslos, und erwartete jeden Augenblick, dass sich Mowgli in einen Tiger verwandeln werde.«
»Maharaj, großer König«, hauchte er mit heiserer Stimme.
»Ja«, sagte Mowgli, ohne den Kopf zu drehen.
»Ich bin ein alter Mann. Wie konnte ich ahnen, dass du die Gestalt eines Hirtenknaben angenommen hast und etwas ganz anderes bist? Willst du mir nicht erlauben, aufzustehen und fortzugehen, großer Fürst, oder wirst du deinen Sklaven befehlen, mich in Stücke zu reißen?«
»Gehe in Frieden. Ein anderes Mal aber hüte dich, meine Fährte zu kreuzen. Lass ihn frei, Akela.«
Buldeo sprang auf, holte tief Atem und humpelte dann fort, so schnell er konnte. Er blickte verstohlen zurück, um zu sehen, ob Mowgli nicht irgendeine furchtbare Gestalt angenommen habe. Als er endlich schweißtriefend beim Dorfe anlangte, erzählte er zitternd und keuchend eine greuliche Geschichte von Zauberei und Teufelskunst. Unterdessen fuhr Mowgli emsig mit seiner Arbeit fort. Und als endlich das Tigerfell vor ihm ausgestreckt lag, war die Dämmerung über das Tal hereingebrochen.
»Wir müssen die Haut verstecken. Es ist Zeit, die Büffel heimzutreiben. Hilf mir, Akela!«
Die unruhig harrende Herde sammelte sich schnell im nebelgrauen Dämmerlichte. Als sie in die Nähe des Dorfes kamen, sah Mowgli Fackeln leuchten, hörte die Glocken des Tempels läuten und das Getute der Muschelhörner. Das halbe Dorf schien am Eingang versammelt. »Sie warten auf mich, weil ich Shere Khan getötet habe«, dachte Mowgli. Da sauste ein Hagel von Steinen auf ihn ein. Es pfiff und schwirrte ihm um die Ohren und die Menge schrie: Zauberer! Wolfsbrut! Fort! Dschungelteufel! Fort von hier!
Was hat das alles zu bedeuten?
Fragte Mowgli ganz verwirrt, als der Steinregen immer dichter auf ihn niedersauste.
Deine Menschenbrüder sind auch nicht viel anders als das Wolfspack, meinte Akela und setzte sich gelassen nieder. Es ist in meinem Kopf, dass sie dich ausstoßen, wenn diese Geschosse etwas zu bedeuten haben.
Ausgestoßen? Wiederum ausgestoßen? Das eine Mal, weil ich ein Mensch war, und diesmal, weil ich ein Wolf bin. Komm, Akela, lass uns gehen.
Traurig wandte er dem Dorf den Rücken zu.
Da stürzte eine Frau aus der Menge und drängte sich durch die Herde. »Oh, mein Sohn! Mein Sohn!« rief sie. »Sie sagen, du wärest ein Zauberer, der sich in ein wildes Tier verwandeln kann. Ich glaube es nicht, aber du musst fortgehen, sonst werden sie dich töten. Buldeo sagt, du seist ein böser Geist, aber ich weiß es besser.«
Mowgli lachte. Es war ein kurzes, böses Lachen, denn ein Stein hatte ihn am Mund getroffen.
»Geh zurück, Messua. Das ist eine von den Mondscheingeschichten, die sie sich des Abends unter dem großen Baume erzählen. Lebe wohl, lauf schnell, denn die Steine fliegen immer dichter und ich werde ihnen die Büffel nachhetzen. Ich bin kein Zauberer, ich bleibe dein Sohn. Lebe wohl!«
»Noch einmal, Akela«, schrie er, »heim mit der Herde! Hei, hei!«
Die Büffel scharrten vor Ungeduld, in ihre Ställe zu kommen. Kaum ertönte Akelas heiseres Geheul, als sie wie ein Sturmwind durch das Tor ins Dorf brausten, während die erschrockene Menge schreiend auseinanderstob.
»Zählt sie nur genau«, rief Mowgli höhnisch. »Zählt, ob sie auch alle da sind. Vielleicht habe ich einen von ihnen verschlungen oder in eine Schlange verwandelt. Ich trenne mich von euch, ihr Menschenkinder, und dankt Messua, dass ich nicht mit meinen Wölfen herbeikomme und euch durch die Straßen hetze.«
Er wandte sich und schritt mit Akela davon. Als er zu den glänzenden Sternen aufsah, fühlte er sich frei und glücklich.
»Nun brauche ich nicht mehr in ihren Fallen zu schlafen, Akela. Komm, wir wollen Schirkans Fell holen und uns fortmachen. Nein, wir wollen ihnen kein Leid antun, denn Messua war gut zu mir.«
Als der Mond über den Hügeln aufstieg und die Ebene mit milchigem Licht übergoss, sahen die Dorfbewohner mit Entsetzen, wie Mowgli mit zwei Wölfen an seiner Seite und mit einem Bündel auf dem Kopfe in langem Wolfstrab dahinzog, mit gleichmäßigem Trott. Da schlugen sie mit aller Macht gegen die Tempelglocken und bliesen ihre Muschelhörner lauter denn je. Messua weinte. Und Buldeo schilderte seine Erlebnisse in so glühenden Farben, dass er es selbst glaubte, als er zum Schluss beschrieb, wie Akela sich auf seinen Hinterbeinen aufrichtete und in der Sprache der Menschen zu ihm redete. Schon ging der Mond unter, als Mowgli mit den beiden Wölfen zum Ratsfelsen gezogen kam, vorbei an der alten Höhle von Mutter Wolf.
»Sie haben mich aus dem Menschenrudel verstoßen, Mutter«, rief Mowgli. »Aber ich komme mit Schirkans Fell, um mein Wort einzulösen.«
Mutter Wolf schob sich steifbeinig mit ihren Jungen aus der Höhle, und beim Anblick des blutigen Fells glühten ihre Augen auf.
»Ich hab's gewusst. Als er hier mit eingezwängtem Kopfe in unsere Höhle hineinbrüllte, da hab ich's ihm prophezeit. Der große Jäger ist meinem kleinen Frosche zur Beute gefallen. Das hast du brav gemacht, mein Sohn.«
»Wohlgetan, kleiner Bruder«, schnurrte eine tiefe Stimme im Dickicht. »Verlassen fühlten wir uns im Dschungel ohne dich.« Und Bagheera trat eilig durch die Büsche an Moglis Seite. Zusammen erstiegen sie den Ratsfelsen, und Mowgli breitete das Fell Schirkans auf dem flachen Stein aus, auf dem Akela zu liegen pflegte, und befestigte es mit vier Bambusstäben, und Akela legte sich darauf und ließ ganz wie früher, als er noch Leiter des Rudels war, seinen langgezogenen Ruf erschallen.
»Euget, ihr Wölfe! Euget scharf!«
Aber die Versammlung war nicht dieselbe wie ehedem.
Seit Akelas Sturz hatten die Wölfe ohne Führer gelebt. Sie jagten und kämpften ganz nach eigenem Gutdünken. Jetzt aber antworteten sie auf den Ruf nach alter Gewohnheit, doch ihre Stimmen klangen matt und heiser. Viele waren in Fallen geraten, andere hatten, wie der Schakal, verdorbenes Fleisch gefressen. Viele aber fehlten. Es war eine traurige, lahme Versammlung. Und dennoch schlichen alle, die noch da waren, zum Ratsfelsen herbei und betrachteten Shere Khans Fell.
»Schaut her, ihr Wölfe!« rief Mowgli. »Habe ich mein Wort gehalten?«
»Ja, ja!« jaulten die Wölfe, und einer, dem der Pelz arg zerzaust war, heulte mit klagender Stimme,
»Sei wieder unser Führer, Akela, und du, Menschenjunges, führe auch du uns wieder, denn wir sind es satt, ohne Gesetz zu leben, und vielleicht können wir wieder das freie Volk werden, das wir einst waren.«
»Nie und nimmer«, brummte Bagheera. »Wenn ihr euch vollgefressen habt, wird die Dummheit wieder über euch kommen. Nicht umsonst nannte man euch das freie Volk. Ihr habt nun die Freiheit, nach der ihr gestrebt. Schlingt jetzt die Freiheit, ihr Wölfe!«
»Menschen und Wölfe haben mich verstoßen. Allein will ich jetzt im Dschungel jagen«,
rief Mowgli. Aber seine Stimme klang traurig.
»Wir jagen mit dir«,
riefen die vier Wolfsjungen. Fort zog Mowgli nun am gleichen Tage und jagte allein im Dschungel mit den vier Jungen von Mutter Wolf. Aber er blieb nicht immer einsam, denn nach Jahren kehrte er wieder heim zu den Menschen und nahm sich eine Frau. Doch dies ist eine andere Geschichte.